fühle mich wieder wie ein richtiger Rookie. Wie geht denn das alles nochmal?
Ich bin gerade schon die ganze Zeit immer am Überlegen, was wir am Anfang immer gesagt haben.
Ich glaube, das kriege ich nicht mehr hin. Dass wir am Ende irgendwas immer gesagt haben. Aber das weiß ich auch nicht mehr.
Keine Ahnung. Ich glaube, wir hatten nur am Ende.
Ja, ich hab immer gesagt, eines Tages werdet ihr alle sterben.
Ja, ich weiß. Das weiß ich gesagt, noch. Bis zum nächsten Mal bei Scheiße. Punkt. Right.
Wer hat sich den Mist denn ausgedacht? Ja, willst du den Startschuss legen oder soll ich?
Wir schreiben den 19. Oktober 2023, 11.09 Uhr und 21 Sekunden und es ist wieder soweit. Und wir starten rein in den Podcast. Ja.
herzlich willkommen zu, denke ich mal, einem äußerst überraschenden Comeback. Nachdem niemand gefragt hat.
Ist, glaube ich, auch schon unser drittes Comeback, muss ich sagen. Also wir haben auch noch Folgen advertised, glaube ich, die rausgekommen sind.
Ich würde einfach sagen, wir handhaben das wie so eine K-Pop-Gruppe. Jedes neue Album, was wir rausbringen, ist ein Comeback. Und so funktioniert das ganz, ganz, ganz gut. Aber ich frage mich gerade, wie lang ist es überhaupt her, dass wir irgendwas gemacht haben? Es könnte ein Jahr sein, es könnte ein halbes, ich habe wirklich keinen blassen Schimmer.
Puh, ich glaube, wir haben damals aufgehört, so richtig zu produzieren, im Januar 2022 war das dann ja wahrscheinlich. Und dann haben wir nochmal so eine Latecomer-Episode irgendwie im Mai oder so aufgenommen, die ja auch schon das Comeback war damals, ich glaube, so hieß sie auch, das Comeback des Jahres.
Ah, scheiße. Ich bin wirklich ein One-Track-Pony. Jetzt habe ich schon wieder irgendein Comeback angekündigt. Gut.
Ja.
gut.
So ist das halt, ne?
Okay, krass, dann ist es ja. Warte, dann ist es ja schon anderthalb Jahre her, dass wir was gemacht haben. Richtig?
Ja. Und wir sind auch kein Stückchen besser geworden in den anderthalb Jahren.
Nee, ein bisschen eingerostet vielleicht, aber verrückt. Ich habe da nämlich heute Morgen noch drüber nachgedacht, ob das, weil ich mich daran erinnert habe, dass wir diese Weihnachtsepisode gemacht haben. Und ich war dann einfach mal davon ausgegangen, dass es jetzt letztes Weihnachten war, aber war es wohl gar nicht.
Nee, es ist, glaube ich, ist viel passiert in der Zeit, oder? Ja. Vielleicht starten wir einfach mal damit, so ein kleines Recap. Was haben wir denn alles erlebt?
Du kannst ja erstmal aufzählen, welche Länder du behaust hast. Also ich habe das ja immer so ein bisschen mitbekommen, man muss ja so ein bisschen unterhalten. Amerika, jetzt zuletzt Singapur. Fehlt was in meiner Aufzählung?
Also ich war auch noch Interrailen zwischendrin. Nee. Bei minus 3 Grad in Paris und Spanien, aber ja.
Nee, warte mal. Habe ich dich nicht irgendwann mal von irgendwo, von so einer Party aus angerufen oder so und du warst so, ja, ich bin gerade in Paris oder war das nicht irgendwie so? Wo warst du?
Ja, ich glaube, also wahrscheinlich war ich im Barcelona oder Madrid, ich glaube, in Paris haben wir uns nicht erreicht, aber genau, da war ich ganz am Anfang des Jahres, weil es gibt von der Europäischen Union, werden jedes Jahr so Tickets, Interrail-Tickets verlost für 18 bis 19-Jährige, 50.000 an der Zahl und hat ein Kumpel und ich, wir haben halt eins gewonnen, also war eigentlich auch ganz witzig, eigentlich wollte ich das mit wem ganz anderes machen, aber das ging dann irgendwie nicht mehr und ich habe dann halt nach jemandem gesucht, der das vielleicht auch mit mir macht und legit die allererste Person, an die ich gedacht habe, die vielleicht auch so ein Ticket gewinnen würde und sich da irgendwie anmelden würde, habe ich angerufen. Und turns out, die Person hatte auch ein Ticket und wusste auch nicht, mit wem sie das machen soll. Ja, und dann haben wir zusammen geplant.
Ja, doch, ja. Das habe ich mitbekommen. Das war irgendwie so ein Ding, dass alle irgendwie diese Website von der EU dann geöffnet haben um Punkt 11 Uhr, weiß ich nicht, und irgendwie das ganze Ding ist in die Luft geflogen und irgendwie ein paar Leute haben es geschafft. Das ist völlig an mir vorbeigezogen. Ich habe es erst im Nachhinein gehört, weil ich auch einige Freunde habe, die das wohl gewonnen haben dann. Habe ich auch gesehen, dieses Jahr wird es wieder verlost, aber tatsächlich dann nur für 18-Jährige, also im Jahr 2005 Geborene, glaube ich.
Da ja, ich glaube, ja. Aus.
Mit meinem schmerzenden Rücken und meinen in die Jahre gekommenen Knien. Aber ja, okay, und dann, welche Route hast du genau genommen?
Ja, also das Problem war ja, oder das Problem mit dem Ticket ist, ich glaube, das ist maximal ein halbes Jahr, nachdem du es erhalten hast, also einlösbar. Und das wäre dann bei mir gewesen bis Juni, Juli diesen Jahres. Aber wie du ja schon erwähnt hast, ich war auch noch in Amerika und das war ab Mai. Das heißt, für mich kam halt nur alles davor in Frage. Und weil ich dadurch, dass ich ja dual studiere, quasi nur Urlaub nehmen kann, wenn ich in der Praxisphase bin, waren das halt Januar und Februar. Das heißt, dementsprechend konnte ich die Zugfahrt nur im Februar antreten. Und glücklicherweise hat mein Freund irgendwie ähnliche Probleme gehabt, sodass er dann mit mir im Winter auf diese Reise gegangen ist. Was wirklich ein Erlebnis war, muss ich sagen, ja. Und wir sind dann gestartet in Karlsruhe. Da haben wir uns getroffen und sind dann. Da ist doch schon der erste Zug ausgefallen. So typisch Deutsche Bahn halt. Sind dann mit einem Ersatzzug nach Paris gefahren und haben dann genau einen Tag in Paris verbracht.
Klingt romantisch, muss ich sagen.
Ja, ist romantisch, ja.
Wie so eine Filmprämisse, ein Tag in Paris, un jour à Paris, ja, oder so.
Oui, oui. Oder so. Ja, nee, und ich kam halt auf die super gute Idee, dass, weil ich habe meine Kamera dabei gehabt und ich wollte halt gerne Bilder machen und so, weil ich das eigentlich immer ganz gerne mache. Und ich dachte, es wird nicht so kalt werden und es wäre total die geile Idee, so eine Jeansjacke mitzunehmen und halt einen Pullover und denken, das würde halt reichen, weil es halt cooler auf Bildern aussieht, wenn du so eine Jeansjacke anhast, dachte ich halt so damals.
Ist schon cool, also muss man auch ein bisschen frieren für.
Ja, genau, dementsprechend hatte ich dann noch so eine leichte Regenjacke mit, für den Fall, dass es regnet, und diese Jeansjacke. Und dann kommen wir halt in Paris an und es sind halt wirklich Minusgrade gewesen an den Tagen, Tag. Und wir sind auch auf den Eiffelturm und ich war zwar schon mal in Paris, aber noch nie ganz oben auf dem Eiffelturm. Also diese 300 Meter, ich weiß nicht, ob du da schon mal oben drauf warst.
Ja, ich habe auch gerade überlegt, ich glaube nicht. Ich glaube, das war uns damals als Familie immer zu voll und deswegen waren wir auf irgendwie so einem anderen Gebäude daneben mit so einem Highspeed-Fahrstuhl. Aber das ist alles, an das ich mich erinnern kann.
Highspeed. Nee, ich war schon mal da und da waren wir, ich glaube, 5 Minuten zu spät, um noch ganz hoch zu fahren und deswegen, ich war halt immer abends da und diesmal waren wir pünktlich da. Aber ja, du kannst dir dann vorstellen, so mit Wind und minus 3 Grad und dann diese Jacke obendrauf. Also, wirklich, das war Horror. Und dann, ich werde es, glaube ich, nie vergessen, wie wir in dieses japanische Restaurant reingegangen sind. Und ich weiß nicht, ich glaube, ich habe davor bestimmt schon mal Ramen irgendwie gegessen. Aber das war für mich so das Ramen-Erlebnis. Ich habe da diese heiße Suppe bekommen und ich bin einfach aufgetaut. Es war, also ich werde diesen Laden niemals vergessen. Der hat mein Leben gerettet.
Es ist so, wie wenn man als kleines Kind so von der Schule wiederkommt und es war alles am Schneien draußen und die Hände waren rot und dann hat man diese unter heißes Wasser gehalten und ist so langsam wieder in der Realität angekommen. Ja, ja.
Ja, genau so, ja.
Wo du sagtest, Paris, ich habe jetzt mitbekommen, ich glaube, das ist eine dieser Sachen, die wusste ich mal, aber ich wusste nicht mehr, dass ich sie wusste und dann hat mich jemand daran erinnert, dass es aus Rotterdam so einen Highspeed-Train direkt nach Paris gibt für, lass mich nicht lügen, also man muss im Voraus buchen und es kommt auf den Tag an, aber man kann da, glaube ich, für 25 Euro dann innerhalb von 3-4 Stunden nach Paris donnern und das habe ich auf jeden Fall jetzt auch mal auf meine To-Do-Liste gesetzt, weil das ist ja eigentlich gut, ist jetzt vielleicht nicht unbedingt ein Tagestrip, wenn man 3-4 Stunden unterwegs ist, aber mal so für eine Nacht, für ein Wochenende, un jour au Paris, kann man das, glaube ich, mal machen.
Ja, man muss es, Entschuldigung, man muss den Franzosen echt lassen, wenn sie nicht streiken, dann fahren die Bahnen echt schnell und auch pünktlich, also bei uns kam kein Zug zu spät. Nur, dass halt am ersten, ich glaube, das war auch actually der Grund, warum unser erster Zug rausgefallen ist aus Karlsruhe, weil gestreikt wurde. Und wir sind halt auch da angekommen. Es kommt gerade alles so ein bisschen wieder zurück in meine Erinnerung. Wir sind halt angekommen und wollten die U-Bahn nehmen. Und dann stand da, ja, die U-Bahn ist heute gesperrt, ne? Und wir so, ja, okay. Also die Station ist gesperrt. Das konnten wir so ein bisschen verstehen. Und dann sind wir halt die U-Bahn-Station entlang gelaufen und die nächste Station war auch gesperrt und die danach auch und dann irgendwann...
Ah, warte, die bauen doch aus, oder? Die bauen doch die Paris Metropolitan Area U-Bahn aus, wenn ich mich nicht irre.
Ja, das ist richtig, genau, die bauen aus und das war dann die Linie, die wir erwischt haben und dann sind wir halt zu einer anderen Linie gelaufen und dann war die aber auch zu und dann irgendwann so, nachdem wir da 40 Minuten durch Paris geirrt sind mit Koffer und Kälte, ne, habe ich mal so überlegt, oh, Safety streiken doch. Und dann habe ich gegoogelt und natürlich alle U-Bahn dicht. Das heißt, dann sind wir da anderthalb Stunden durch Paris gelaufen, um zu unserem Hostel zu kommen, was so 5 Minuten mit der fucking Bahn gewesen wäre.
Gott.
Ja.
Ach ja, das sind dann die Seiten des Reisens, die man nicht immer unbedingt sieht, wenn man sich online anguckt. Aber gehört dazu. Und ja, mein Vater sagt immer, die schlechtesten Reisen sind die, an die man sich am meisten erinnert am Ende. Ja, was heißt schlechtest, ne? Aber es ist auf jeden Fall auf seine eigene Art und Weise sehr memorable dann.
Das ist sehr wahr, ja. Ich meine, Paris war dann kalt, aber wir waren ja auch zum Glück nur so halt eine Nacht da, einen Tag quasi komplett genutzt. Und dann sind wir 7 Stunden nach Barcelona gefahren, was, wenn man so drüber nachdenkt, auch wirklich schnell ist. So von Paris nach Barcelona in 7 Stunden. Ja, ich glaube, auf der französischen Seite bist du sogar zur Grenze irgendwie in 3,5 Stunden. Ich meine, es gibt sogar ein Gesetz in Frankreich, dass wenn du unter 3 Stunden oder in etwa, ich weiß die genaue Zeiteinheit gar nicht, aber ich glaube 3 Stunden, dein Ziel mit der Bahn erreichen kannst, dann darfst du nicht fliegen. Also das ist...
Nein.
Ja, ach, doch, doch.
Ja. Ja, okay, cool. Na, eigentlich ist es ja auch, wenn Züge funktionieren, dann sind die halt auch einfach, dann weißt du, wenn du zum Flughafen gehst, dann musst du ja immer mindestens so 2 Stunden einplanen. Vielleicht kommt darauf an, ob du online eincheckst, mehr oder weniger, die du dann auch am Flughafen verbringst und alles. Und in Zug steigst du ja wirklich einfach nur ein. Also theoretisch, wenn Züge gut funktionieren, ist das viel stressfreier und viel schöner. Aber gut, ne? Wir kommen aus Deutschland, da ist das natürlich nochmal eine andere Sache. Ich weiß auch nicht genau, es ist ja gerade aktuell, macht die Deutsche Bahn ja so einen riesen, weiß ich nicht, so ein dreht an der Werbetrommel und wollen irgendwie ja alles umbauen. Also ich habe gesehen, der München Hauptbahnhof soll komplett neu gebaut werden, da ist schon irgendwie die Hälfte niedergebrezelt worden. Und Hamburg kriegt ja, glaube ich, auch einen komplett neuen Bahnhof. Stuttgart kriegt schon seit 20 Jahren einen neuen Bahnhof.
Ey, es sind die Kehlstützen. Sind fertig, ja. Die haben ja so einen YouTube-Kanal. Ist ganz witzig, das mal anzugucken. Ich glaube, Stuttgart-Ulm 2021 oder so heißt der Kanal noch. Oder Bauprojekt 2021. Und da laden die immer Videos hoch von wegen, was sie so gemacht haben. Aber
ich hörte. Aber was ich mich ja frage ist, gut, also das Ding ist ja jetzt wirklich seit früher 2000er oder so wird daran gewerkelt. Vielleicht späte 2000er, aber irgendwann in den 2000ern. Und weißt du, 10 Milliarden ist das ja jetzt grob, was da reingeflossen ist. Gut, der Großteil ist ja in den Schienenausbau um den Bahnhof rum und nicht in den Bahnhof selbst reingeflossen. Und ich weiß auch nicht, scheint, also die haben den ja um 90 Grad gedreht oder so, wenn ich mich nicht irre, den Bahnhof im Vergleich zu wie er vorher war. Und vorher war es ja ein Kopfbahnhof und jetzt ist es ein Durchfahrbahnhof. Und offensichtlich ist es das Dreh- und Angelkreuz des deutschen Zugverkehrs. Ich persönlich war noch nie in Stuttgart und bin ich relativ viel Bahn fahre, aber gut, vielleicht fahre ich ja irgendwann mal, um Stuttgart 21 zu sehen, nach Stuttgart.
Ja.
Wer weiß, wie das funktioniert.
Das ist ein Marketing-Gag, weißt du? Stuttgart hat das alles geplant.
Eventuell, aber das 10 Milliarden, ich weiß nicht, ob es das wert ist. Vor allem, als jemand, der jetzt in den Niederlanden lebt, was wir, denke ich, dann auch nachher nochmal weitläufiger erörtern können, aber hier ist ja auch, also, was man den Niederländern ja wirklich lassen muss, ich habe mein Auto hier, seit ich hier bin, ich bin mein Auto nicht einmal gefahren, weil es nötet nicht. Ich brauche mein Auto für keine Fahrt. Alles ist viel besser und viel einfacher, mit anderen Transportmitteln zu erreichen. Und die Niederlande sieht es halt auch ein und die macht es halt auch attraktiv, Fahrrad zu fahren und so. Deswegen so, ich brauche mein Auto hier nicht mehr. Und selbes gilt halt für Züge und so, die sind pünktlich und keine Ahnung. Und die Bahnhöfe sind auch alle top-notch. Also der Rotterdam-Bahnhof ist arguably mit das Schönste in Rotterdam. Den Haag-Bahnhof ist riesig und modern und schön. Gut, Amsterdam ist nicht modern, aber trotzdem riesig und schön. Und da haben die auch ja in den letzten Jahren so riesige Umbauten vorgenommen. Utrecht hat einen super schönen Bahnhof. Und das sieht halt alles aus wie die Deutsche Bahn sich Stuttgart 21 vorstellt, nur ist es halt schon seit 10 Jahren offen. Und ich frage mich dann, was genau ist es in Deutschland, dass da nicht funktioniert? Und wenn man sich andere Länder anguckt, gut, es gibt natürlich auch genügend Länder, wo es jetzt schlechter ist als in Deutschland. Ich weiß jetzt nicht genau, wie die Bahnhöfe in Amerika aussehen, aber ich nehme an, wenn die so einen Fahrgast im Monat haben, dementsprechend. Aber ja, fragt man sich halt, was ist das in Deutschland, dass das alles, Berlin Flughafen und Stuttgart 21, dass das alles einfach nicht funktioniert?
Ja, es ist ja vor allem so, irgendwie jedes Bauprojekt, was in Deutschland angefangen wird, wird erstmal finanztechnisch viel zu niedrig geschätzt. Das heißt, wir fangen bei 5 Millionen an und enden dann irgendwie bei 1 Milliarde, wie auch immer das schon schief läuft. Und dann wird ja auch jeder Zeitplan, den es irgendwie gibt, verfehlt. Und ich weiß wirklich nicht, wo das herkommt. Ich war ja jetzt, da kommen wir ja dann auch später zu, aber ich war ja relativ viel international unterwegs. Und da läuft es. Das sind Baustellen, die werden tatsächlich auch bearbeitet. Da sind Bauarbeiter da. Und wenn ich bei uns über die Autobahn fahre, dann stehe ich in 7 Staus drin und sehe keine Menschenseele arbeiten. Das ist das typische Phänomen, ne? Das kennt ja wahrscheinlich jeder. Aber du hast es ja gesagt, Stuttgart 21, unser Vorreiter, was das angeht. Ich glaube, Berlin-Brandenburg, der neue Flughafen, ist ja auch nochmal so ein großer Diskussionspunkt.
Er ist ja immerhin offen, das ist ja schon mal was.
Richtig, er ist immerhin offen, aber hat auch wieder Milliarden versenkt, glaube ich.
Stimmt. Wo habe ich das denn? Es gab diese, ich weiß nicht, ob war das Mario Barth oder so, der so Zusammenfassungen gemacht hat vom Berliner Flughafen. Und das, was man den Bauleitern lassen muss, die hatten natürlich ein bisschen Unglück damit, dass gerade als der Flughafen dann so fertig wurde, Corona um die Ecke kam und dann stand da dieses brandneue Terminal und hat Milliarden verschlungen, weil einfach keine Gäste da waren. Und dann hatten die tatsächlich Mitarbeiter, die jeden Tag durch den Bahnhof gegangen sind und die Wasserhähne angemacht haben, damit das Zeug nicht verrostet und so. Es ist wirklich ein kleines Trauerspiel.
Ist es nicht auch so, dass ich weiß nicht, war es, ich glaube, es war auch Berlin-Brandenburg, dass die S-Bahn oder die U-Bahn da schon permanent durchgefahren ist, um die Luft da irgendwie...
So, die mussten diese S-Bahn, die da irgendwie zwischen Flughafen und, weiß nicht, Innenstadt zum Flughafen fahren sollte, die ist irgendwie ein Jahr lang einfach leer hin und her gefahren und hat Milliarden versenkt, weil ich weiß nicht genau, was das Problem war, ob sich irgendwie, damit das irgendwie in Benutzung bleibt und nicht wittert, ich weiß es nicht, aber...
Es wird wohl Gründe haben, sicherheitstechnische Gründe. Das muss man uns ja schon lassen. Wir machen ja, glaube ich, gerade auch Millionen Brücken neu. Ich glaube, in Amerika, wer da mal über die Straßen gefahren ist, dem ist bewusst, und wenn die Brücke einbricht und nicht, das ist denen, glaube ich, nicht so wichtig. Jedenfalls liegen da Reifenteile rum und Autoteile und du denkst dir so, okay, mach das hier nochmal irgendwer sauber. Immerhin.
Ich bin eigentlich auch kein riesiger Freund dieses Deutschland-Bashings. So durch die Decke. Aber die Sache ist halt, es kommt drauf an. So, einige Sachen würde ich Deutschland ganz klar verteidigen. Ich würde zum Beispiel sagen, dass die Infrastruktur nicht auf niederländischem Level ist. Ist nicht sonderlich überraschend, weil die Niederlande ist ein super densely populatedes Land, also vor allem auch deutlich
kleiner, ne?
Also ja, kleiner, aber halt eine hohe Population Density, das heißt, du hast relativ viele Steuereinnahmen für relativ wenig Land, sag ich mal so, und vor allem dieser ganze Bereich, der hier so, der umfasst Rotterdam, Amsterdam, Utrecht und Den Haag, das ist alles so eine Area, das heißt, glaube ich, Randstadt. Randstedt oder so. Also
Randstedt?
Okay. Randstedt, ja, das ist alles hier so an der Küste mehr oder weniger. Und das ist halt, ich sag mal, ungefähr die Hälfte der niederländischen Einwohner leben in diesem kleinen Teil der Niederlande. Und du hast hier fast eine Population Density von 1000 Leute pro Square Kilometer. Und kannst dir ja überlegen, wenn du so densely populated bist, dann ist jedes Steuergeld, was du ausgibst, nützt mehr Leuten was. Das heißt, du musst weniger Geld für Infrastruktur ausgeben, um mehr Leute glücklich zu machen. Und das hast du in Deutschland halt gar nicht, wo sich das alles so extrem in die Breite zieht. Und da zahlst du halt pro Infrastruktur, die jemanden glücklich macht, sozusagen viel mehr, weil die Leute nicht so nah aneinander wohnen, weißt du? Und deswegen macht es das natürlich für diesen expliziten Bereich der Niederlande hier relativ einfach, wenn die ganzen Leute an einem Ort leben, dass du Den Haag und Rotterdam per Metro verbindest, weil gefühlt alle Leute einfach hier leben und du musst dich nicht so viel um den Rest des Landes, sag ich mal, kümmern. Deswegen so, dass das hier alles gut funktioniert, ist natürlich auch ein bisschen einfach Grund dafür, dass es halt bessere Umstände sind als jetzt in Deutschland. Und da würde ich Deutschland auch durch die Bank verteidigen, dass das in Deutschland einfach schwieriger ist. Aber wir haben ja gleichzeitig auch das Problem, dass mit der Privatisierung der Bahn irgendwie gefühlt 50% der Strecken einfach eingedampft wurden und dass das jetzt zu Problemen führt, sollte auch keinen überraschen. Aber es ist halt ein bisschen traurig von außen anzusehen, wenn man dann hier irgendwie hinkommt und plötzlich funktioniert es einfach und man denkt sich so, ja, auch schön, wenn mal was funktioniert irgendwie.
Ja, ich meine, wir werden ja, oder ich glaube, die Bahn wird immer gerne verglichen mit der Schweiz, weil die Schweiz ist, glaube ich, irgendwie das Vorzeigeland. Die haben, glaube ich, 99% Pünktlichkeitsquote oder sowas. Aber auch da gilt halt, die Schweiz ist halt ein ganz, ganz anderes Land als Deutschland von der Geografie her. Es ist halt viel kleiner, alles enger zusammen und die nehmen halt auch deutlich mehr Steuern ein. Da ist dann halt auch mehr Geld da. Aber ja, da ist die Bahn ja staatlich und da ist es über so ein Volksvotum ist auch irgendwie, also da wird ja alles über so Völkerentscheide entschieden. Völkerentscheide.
Ja, stimmt, das ist auch einer der Gründe, warum die nicht in der EU sind, korrekt?
Ja, ich glaube, genau. Da wurde so ein Volksentscheid gemacht. Volksentscheid ist wahrscheinlich der Plural. Ich will keinen Entscheid, aber egal.
Ich glaube grundsätzlich, dass solche Entscheidungen über Volksentscheide, getroffen werden, ist der Grund dafür, dass das nicht mit der EU kompatibel ist in bestimmten Bereichen. Aber ich bin mir nicht sicher. Ich meine nur, dass das so ist.
Ja, genau. Aber ich muss sagen, ich glaube, wir haben ja, ich glaube jetzt seit ein paar Jahren ist der neue Bahnchef irgendwie dabei und ich habe mir so ein paar Interviews von dem mal angeschaut und der scheint zumindest auf dem richtigen Dampfer zu sein oder ich weiß gar nicht, ob es der Chef war, auf jeden Fall da, wo ich mir die Interviews angeschaut habe. Es ist halt nun mal so, wir können die Bahn jetzt nicht über Nacht renovieren, sowas dauert halt. Aber sie packen es zumindest an. Nur, was du eben gesagt hast, ob Stuttgart 21 jetzt das richtige Projekt war, wenn ich überlege, dass jede meiner Züge über Köln fährt und da der Bahnhof viel zu klein ist für die Last an Zügen, die da durchfährt und wir dann lieber Stuttgart-Ulm neu bauen, aber
naja, ist es nicht sogar Gründe geben. Statistisch so, dass Köln der Bahnhof ist, der so am meisten Verspätungsminuten deutschlandweit irgendwie so ansammelt. Ich glaube, ja, dass das ist.
Es gibt da so ein Video von der vom Chaos Computer Club. wer ein bisschen technisches Interesse hat, kann sich das gerne angucken. Da hat jemand eine statistische Auswertung gemacht über die Daten, die die Deutsche Bahn quasi öffentlich verfügbar gemacht hat und hat dann so einfach so ein paar Statistiken aufgerufen und ich bin mir relativ sicher auch, dass Köln-Bonn, der hat das dann so markiert mit so roten Punkten und je dicker und je roter der Kreis quasi war, desto mehr Verspätung hat der Bahnhof verursacht und ich meine, Köln war da ganz oben mit dabei und dann noch irgendwelche Regio-Bahnhöfe, wo irgendwie, keine Ahnung, ja, und ich meine, da hat er dann auch sowas erklärt, wie dass die Bahn zum Beispiel Verspätung ja erst ab 6 Minuten einzählt, also alles, was nur 5 Minuten zu spät ist, ist pünktlich. Ist ja
klar. Schön und gut, ne? Also keiner beschwert sich darüber, 5 Minuten zu spät anzukommen. Aber wenn man Anschlusszüge hat, dann sind 5 Minuten Verspätung auf einmal sehr wichtig. Aber gut, das.
Richtig, also ich kann auch nur jedem empfehlen, der irgendwie nicht so das Problem, also ich fahre zum Beispiel immer über Frankfurt Flughafen und da fahren die Züge halt in einem relativ guten Takt und die Verbindungen, wo du halt umsteigen musst, sind günstiger immer als die, die Durchfahrtzüge und ich buche mir dann einfach immer halt einen, wo ich umsteigen muss. Und weil ich halt weiß, dass ich die 6 Minuten Umstiegszeit, die die Deutsche Bahn da einplant, eh nicht schaffe, habe ich dann halt freie Zugwahl und kann mich ja in jeden anderen Zug reinsetzen, der dann deutlich schneller zu Hause ist. Und habe mir am Ende Geld gespart. Also kann ich nur empfehlen, sowas zu machen.
Glückwunsch, System ausgetrickst. Aber man muss sagen, es ist schon irgendwie sehr streckenabhängig auch. Ich habe das Gefühl, manche DB-Strecken funktionieren immer und andere funktionieren nie. Ich habe zum Beispiel 2, die bin ich jetzt schon ein paar Mal gefahren und ich habe noch nie hat es irgendwie geklappt. Zum Beispiel, ich bin jetzt schon mehrmals von Traunstein, was so ein bisschen sehr südlich ist, südlich von München noch, zu München Hauptbahnhof gefahren. Und dieser Zug kommt jedes Mal zu spät, sodass ich meinen Anzugschluss in München nicht bekomme. Das heißt, ich bin dann nicht um 0 Uhr in Osnabrück, sondern so um 4.50 Uhr in Osnabrück. Das ist jetzt schon mehrfach vorgekommen. Und alle, die in Traunstein wohnen, wissen das offensichtlich. Die haben mir gesagt, ja, das ist ganz normal, wenn die Züge aus Österreich kommen, dann dauert das meistens mit der Grenzkontrolle und die haben immer Verspätung. Und ich denke mir so, wenn jeder das weiß, dass das der Fall ist, warum, Deutsche Bahn, verkauft ihr mir immer dieses Ticket, womit ich meinen Anschlusszug nie bekomme? Also nie, durch die Bank. Ich chill immer dann und dann fahre ich immer durch die Gegend die ganze Nacht und bin, ich war um 5 Uhr morgens in Osnabrück und dann musste ich bis 7 Uhr auf meinen Bus warten und dann war ich um 8 Uhr zu Hause. Und dachte mir so, super, 8 Stunden später als geplant. Und dasselbe gilt für, wenn ich hier in die Niederlande fahre, dann fahre ich von Osnabrück aus und dann fahre ich mit der ersten Bahn fahre ich nach Hengelo rein. Und Hengelo ist der erste Stopp in der Niederlande, wo man dann umsteigt und dann geht es weiter Richtung Rotterdam für mich.
Ja, ich glaube nämlich, weil die Niederlande haben ein anderes, also die haben eine andere Breite von den Schienen her. Ich glaube, wir können quasi nicht mit dem Zug durchfahren. Oder du brauchst so besondere Züge, die irgendwie in der Lage sind, beide Schienennetze zu befahren. Weil sonst in Europa kannst du einfach durchfahren, weil die halt die gleichen Schienenbreiten haben. Ich glaube, nur die Niederlande haben das nicht. Aber
interesting. Ja. Also man sieht schon zwischendurch ICEs hier, aber ich weiß nicht, ob das dann vielleicht einfach andere sind. Obwohl ja auch die niederländischen Züge, ich weiß gar nicht mehr, wie die heißen, diese gelb-blauen Vorzeigedinger, die werden auch in Aachen gebaut. Also wie dem auch sei. Jedes Mal, wenn ich nach Hengelo reinfahren will, macht mein Zug eine Pufala-Wende und hält einfach im letzten Stopp in Deutschland. Also jedes Mal sitze ich in diesem, wie heißt dieser Ort nochmal, Bad Bentheim. Ich sitze jedes Mal in Bad Bentheim. Ich kenne diesen Bahnhof mittlerweile wie meine besten Tasche. Ich gehe immer zu meinem Lieblingssupermarkt in Bad Bentheim. Ich habe es noch nie über die Grenze hinaus geschafft. Und ich frage mich wirklich, es kann ja nicht sein, dass das irgendwie keiner merkt. Also die müssen das ja wissen von der Deutschen Bahn, dass es immer die gleichen Züge sind, die ihr Ziel nicht erreichen und dass die dann trotzdem einfach mir kackendreist immer noch dieses Ticket verkaufen, mit dem ich nie ankomme. Da denke ich mir auch so, Jungs und Mädels, da könnte man doch mal ansetzen. Da könnte man doch mal sagen, hey, das scheint irgendwie nicht zu klappen, da müssen wir mal was ändern. Aber was weiß ich. Also es ist manchmal ein bisschen schmerzhaft. Und andere Strecken funktionieren halt, also Osnabrück-Hannover zum Beispiel, null Problem, nie. Klappt immer alles super. Aber naja.
Ja, wir werden sehen in den nächsten Jahren, wie es passiert. Aber um vielleicht mal so ein bisschen die Wende zu machen, aber ähnliches Thema ist die wirtschaftliche Lage in Deutschland. Ist ja. Ich weiß nicht, du bist ja jetzt in den Niederlanden, du hast da vielleicht gerade nicht ganz so viel mit zu tun, aber ist ja nicht die beste. Verursacht, glaube ich, auch durch den Ukraine-Krieg größtenteils. Und in den letzten Monaten, ich weiß nicht, ob du es ja so sehr mitbekommen hast, aber wurden ja sehr, sehr viele Vorschläge gemacht, unter anderem sowas wie ein Industriestrompreis, die dazu führen sollen, dass der Wirtschaftsstandort Deutschland immer noch attraktiv bleibt. Und damit einhergehend, warum passt es jetzt irgendwie zu dem Thema, sind ja so staatliche Investitionen und so weiter. Und konkret, wir haben uns ja vor einigen Jahren darauf geeinigt, oder das war unter der CDU-Regierung, glaube ich, dass wir die schwarze Null probieren zu halten. Ja? Also, dass wir uns nicht weiter verschulden, sondern im Gegenteil eher Schulden wieder abbauen. Ja? Und jetzt meine ich, ist es ja so, dass wir wegen dieser Energiekrise so einen Topf irgendwie gesammelt haben. um die Bürger im Endeffekt zu entlasten. Ich glaube, da sind irgendwie so 100, 120 Milliarden oder sowas drin, sind zusammengekommen, die dann irgendwie, ich weiß jetzt nicht, wie das rechtlich funktioniert, ne, aber halt, also wir haben uns nicht weiter verschuldigt, wir haben nur irgendwie umgelagert oder sowas, ja, oder irgendwelche Lücken dann in diesem Gesetz gefunden, wie wir dann doch irgendwie Geld horten. Und jetzt ist die Energiekrise ja doch nicht so schlimm gekommen, wie wir alle dachten, ja. Immer noch nicht so prickelnd, also meine Miete ist auf jeden Fall nach oben gegangen. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei anderen Leuten aussieht, aber ich glaube, man hat es schon durchaus gemerkt, die Preise sind nach oben gegangen. Hm. Jetzt ist die große Frage, natürlich, jetzt haben wir ein bisschen Geld übrig oder allgemein, wie geht man jetzt damit um? Ne? Investieren wir in Bauprojekte, die nach unserem Track Record wahrscheinlich nicht pünktlich umgesetzt werden, geschweige denn mit dem Geld eingehalten werden können, was wir eigentlich planen, um irgendwie die Wirtschaft jetzt wieder anzukurbeln oder lassen wir das einfach? Ja,
da habe ich mich gerade so über die Bahn in Rage geredet und jetzt kommt das nächste depressive Thema. Ja, ich habe das sicherlich alles schon mitbekommen. Also was mir auch extrem aufgefallen ist, irgendwie jetzt, wenn man so unter ausschließlich Nicht-Deutschen wohnt, merkt man auf einmal, wie deutsch man ist. Also, es ist total abstrus, aber dadurch, dass es nicht mehr normalisiert ist, dass alle um mich herum deutsch sind, fühle ich mich auf einmal irgendwie sehr deutsch, was vorher nicht der Fall war. Das heißt, irgendwie auf einmal interessiert mich deutlich mehr, ob Julian Nagelsmann die DFB-Elf trainiert, als es mich vor einem Jahr interessiert hätte. Und es interessiert mich viel mehr, wie attraktiv der Wirtschaftsstandort Deutschland ist, als es mich vor einem Jahr interessiert hätte. Von daher, ich bin grob in der Thematik drin. Ich kriege so grob mit, was Sache ist. Aber gut, also vorab, ich habe gar keine Ahnung. Ich habe irgendwelche wirren Gedanken zu dem Thema, aber ich habe keinen Anspruch darauf, dass die irgendwie richtig sind oder weiß ich nicht.
Ich glaube, Max, ich glaube, in unserer Beschreibung des Podcasts steht drin, dass wir mit Halbwissen
beurteilen. Ich wollte es, bevor ich mich jetzt hier in die deutsche Wirtschaft reinwage, wollte ich nur noch mal kurz irgendwie ankündigen. Also bauchgefühlmäßig habe ich das Gefühl, in Deutschland wird gerade irgendwie, wird so die Glocke geläutet, ist irgendwie so Weltuntergangsstimmung und Deutschland stirbt. Das glaube ich persönlich nicht. Und gut, ich will jetzt kein Fazit zur Ampelregierung abgeben. Ich glaube, das geht tatsächlich über meinen Kompetenzbereich hinaus so. Aber ich glaube, viele Probleme, in die wir gerade reinschlittern, so, das war halt eine Frage der Zeit, das waren einfach Sachen, die rollen seit Jahrzehnten teilweise auf uns zu und wir haben sie halt so ein bisschen wegignoriert und jetzt gerade kommt es alles auf einmal. So,
vor allen Dingen die Autoindustrie, ne? Also oder unsere Abhängigkeit von russischem Gas, die
war alles
absehbar, ist richtig, ja.
Es ist wahrscheinlich Thema Nummer 1 jetzt hier mit. Also, das ist auch wirklich die Sache, wo ich das Gefühl habe, so international ist das die Sache, wo die Leute sagen, was machen die Deutschen da? Die schalten ihre Atomkraftwerke ab, machen sich absolut abhängig von Russland und jetzt haben sie irgendwie einfach gar nichts mehr und alles wird sehr teuer und alle fragen sich so, was war der große Plan dahinter? Also, das ist wirklich so dieser eine Aspekt, wo ich das Gefühl habe, so im internationalen Blick denken sich die Leute schon so, das war dämlich. Also was viele Sachen angeht, so, wir regen uns ja auch sehr viel über Inflation auf und so, aber Deutschland ist so, einfach wenn du in den Supermarkt gehst, ist Deutschland super, ich sag's dir ganz ehrlich, also was ich hier in der Niederlande zahle für ganz normale Produkte, die ich so im Supermarkt kaufe, das ist nicht mehr normal. Und was ich für Public Transport zahle, ist auch nicht mehr normal. Wir haben halt in Deutschland da schon so relativ gute Lieferketten jetzt für die Supermärkte speziell und der Public Transport wird relativ günstig gemacht. Du hast gute Monatstickets und so, das hast du hier halt gar nicht. Und ich habe gestern mit einer Freundin telefoniert, die auch lange in Rotterdam gewohnt hat. Die ist jetzt, die wohnt, glaube ich, gerade in Glasgow für ihren Master. Die sagt, ich dachte, Rotterdam wäre teuer und Glasgow ist wohl nochmal teurer irgendwie. Da muss man schon sagen, so in Deutschland, so manche Sachen sind halt auch wirklich gut. Aber da redet dann natürlich keiner drüber. Und so alles, was ich jetzt gerade Deutschland intern mitkriege, so was aus deutschen Medien und so kommen, ist, wir sind furchtbar, alles funktioniert nicht und die Welt bricht ein und von außen haben halt alle immer noch so mehr oder weniger so das Gefühl, so ja, Deutschland ist ein reiches Land, bei denen läuft es ganz gut, da kann man gut leben. Und ich habe das Gefühl, da ist so, so klar, klar ist in Deutschland gerade viel, was man irgendwie angehen muss und so. Aber ich finde, es ist ein bisschen viel so dieses Ende der Welt, Glocken läuten, Deutschland bricht in sich zusammen, ist der kranke Mann Europas, ich weiß nicht. Also es ist gerade halt...
die Titel, die kommen jetzt ja wieder auf. Aber ja, ich glaube, es ist doch nichts mehr deutsch, als zu sagen, ja, es läuft scheiße, oder? Also das können wir immer, oder? Wir können immer meckern, sag ich mal.
Ja, ich meine, es ist ja auch an sich nicht schlecht, so auf Sachen hinzuweisen, die nicht funktionieren. Aber es ist, glaube ich, kein Geheimnis, dass Deutschland nicht sein eigener größter Fan ist, außer im Fußball. Obwohl auch nicht mehr.
Auch nicht mehr.
Eigentlich, ich weiß nicht, auf was wir noch stolz sind. Auf unser Bier sind wir noch stolz. Aber ja.
Ja, dann denkst du denn, dass Hansi Flick die deutsche Nationalmannschaft umdrehen kann?
Na, Hansi Flick ist ja jetzt weg vom Fenster.
Du meinst Julian? Ach, nicht Hansi Flick. Ja, Julian Nagelsmann natürlich, sorry.
Du, keine Ahnung. Ich frag mich schon ewig, wie viel Prozent Wichtigkeit der Trainer in so einer Frage überhaupt hat. Also es ist sicherlich nicht trivial, aber ich weiß nicht, ob es vom Trainer abhängt, ob unsere Nationalmannschaft ein komplettes Wrack ist oder nicht. Hansi Flick hat ja offensichtlich auch mit einer FC Bayern-Mannschaft geschafft, einen Triple zu holen. Und dass es jetzt nur an Hansi Flick liegt, dass die deutsche Nationalmannschaft auf einmal nichts mehr auf die Reihe bekommen hat, wage ich zu bezweifeln. Aber gleichzeitig, wenn man diese Amazon Prime-Doku gesehen hat, ich weiß nicht, ob du die gesehen hast, wo so die WM in Katar so behind-the-scenes-mäßig gezeigt
wurde. Ah, ja, das habe ich gesehen, ja.
Ja, es war schon ein kleines Trainwreck, muss man ganz ehrlich sagen. Und ich habe auch ein bisschen Respekt für Hansi Flick verloren, als ich diese Doku gesehen habe. Also ich glaube, es tut der Mannschaft schon gut, einen neuen Trainer zu haben. Und klar, waren irgendwie einmal auf einmal waren alle euphorisch, wo dann unser Lieblings-Leverkusener, dessen Namen ich gerade vergessen habe, hilf mir auf die Sprünge.
Max, ich bin nicht der Fußballexperte.
Ach, hier, wie heißt denn der? Ja, der Kollege, der zwischen Nagelsmann und Flick das Spiel gegen Frankreich trainiert hat. Rudi Völler.
Ach, Rudi Völler, ja, stimmt. Ja, ach, den, ja. Weißt du, Max, erinnerst du dich noch, dass wir bei den Sportfreunden Lotte im DFB-Pokalspiel gegen Leverkusen neben Rudi Völler saßen?
Daran erinnere ich mich sehr gut. Ja, das war auch mein erster Gedanke. Weil ich damals, ich hatte Rudi Völler als so unsympathisch in Erinnerung. Ich mochte den gar nicht all die Jahre lang. Ich wusste relativ wenig über den, außer halt diese eine Begegnung. Und ich hatte den einfach abgespeichert als Typen, den ich nicht mag. Und dann auf einmal war er auf der großen Bühne und alle haben gesagt, Rudi Völler ist der Gott des deutschen Fußballs. Und ich dachte mir so, nee, war das nicht das Arschloch, neben dem ich mal saß? Aber ja, daran erinnere ich mich sehr gut.
Ja, geht mir ähnlich, aber naja, mal schauen, was es wird. Ich finde, um jetzt mal, wir haben, also ich schließe das Wirtschaftsthema jetzt vielleicht nochmal ab. Wir können dann nämlich nochmal weitergehen, weil ich finde, du hast da jetzt was ganz Spannendes gesagt in dem Bereich, oder dazu passend. Also ich bin auch der Meinung, Deutschland redet es immer schlecht, und dennoch finde ich es gar nicht schlecht, dass wir, oder finde es eigentlich sehr lobenswert, dass wir immer irgendwie probieren zu optimieren, zu verbessern und in die Zukunft zu schauen. Und ich glaube, es tut sich jetzt was und die Ausarbeitung obliegt dann nun mal unserer Regierung, wie genau es jetzt umgesetzt wird. Ich finde es gut, dass wir tatsächlich was machen und ich bin aber auch, also ich bin sogar ein Freund davon, wenn wir nun mal Geld in die Hand nehmen und investieren, um halt Unternehmen in Deutschland zu halten oder Unternehmen nach Deutschland zu bekommen, weil sich die Industrie ja nun mal wandelt und in den nächsten Jahren vielleicht der Benziner nicht mehr das Fortbewegungsmittel sein wird, das alle Menschen auf der Welt haben wollen. Und dennoch, und das ist das, wo ich jetzt drauf gehen möchte, was auch zur WM passt, ist, ich war ja unter anderem in Amerika und in Singapur. Und da ist mir eine Sache extrem aufgefallen, die wir in Deutschland ja so gar nicht besitzen. Und das ist Nationalstolz, ja. Also ich war in Amerika, ich glaube in Amerika, also es gibt kein Land, was stolzer darauf ist, das Land zu sein, ne? Also USA, USA, und die Flagge weht überall rum. Aber auch in Singapur ist mir das extrem aufgefallen. Also ich war da jetzt irgendwie einen Monat nach so einem National Day, vielleicht hat das was damit zu tun, aber da hing die Landesflagge hing überall und die Leute waren irgendwie alle stolz darauf, halt aus Singapur zu kommen. Hm. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich glaube, tief in mir drin, ich bin auch sehr stolz darauf, Deutscher zu sein, aber nach außen hin tragen würde ich das niemals. Und so geht es ja, glaube ich, uns allgemein. Da hat uns ja die WM, da waren wir zwar noch nicht so groß, aber mir wurde es immer erzählt, die WM 2006 war sie ja, glaube ich, in Deutschland, war da sowas ganz anderes. Und auch 2014 und allgemein, immer wenn WM ist, dann ist das einzige Mal, wo die Deutschlandflaggen rausgeholt werden. So.
Ja.
Und ja, du bist ja auch relativ viel im Ausland unterwegs. Ich weiß jetzt nicht, wie es in den Niederlanden ist. Aber das ist so meine Wahrnehmung. Und ich muss ehrlich sagen, ich finde das teilweise sehr schade, dass das so ist in Deutschland. Ich meine, es gibt da einen guten Grund für und so weiter. Aber das liegt ja jetzt nun mal auch ein paar Jahre zurück. Und ich glaube, die neuen Generationen haben ganz andere Werte, mit denen sie sich identifizieren. Und ja.
Ja. Spannendes Thema. Ich sehe das auch irgendwie so ein bisschen zweischneidig. Ich sag mal so, kleine Anekdote an der Stelle. Ich saß die Tage auf dem Campus und war am Lesen. Ich saß an so einem kleinen Teich, der bei uns auf dem Campus ist.
Im Teich?
Am Teich. Ich saß auf einem Rosenblatt und bin über den Teich geschwebt, während ich las. Nee, also in Tatsächlichkeit saß ich am Teich und hab gelesen. Neuen Band der Percy Jackson-Reihe übrigens, aber das ist neither here nor there.
Kommt doch jetzt auch bald eine Serie heraus, oder?
Ich hörte das, ja. Bin mal gespannt. Ich saß da und dann kam so eine Gruppe von so drei Mädels mit Kamera auf mich zu und ich dachte schon, ach hey, jetzt wird hier irgendwie was, ja gut. Und dann haben sie mich gefragt, ob ich kurz ein Interview machen wollen würde für das Magazin der Uni und ich meine so, klar, worum geht's? Und dann sagten sie, ja, was sind die Stereotypen deines Landes und was hältst du davon? So, das war so das grobe Thema und ich dachte, gut, ja, okay, kann ich was zu sagen. Und dann stand ich irgendwie vor der Kamera und dann habe ich irgendwie gemerkt, irgendwie kann ich da gar nicht so viel zu sagen. Also, weil irgendwie durch das ganze Reisen und so, mir ist schon sehr klar geworden, dass Leute aus unterschiedlichen Ländern unterschiedlich sind, aber dass Leute halt per se einfach noch viel mehr unterschiedlich unter sich sind, als sie sich gleich sind in einer Nation, falls das gerade grammatikalisch Sinn ergeben hat.
Und auf jeden Fall.
Ich finde die Betrachtungsebene des Nationalstaats, die hat Wichtigkeit und die sollte man auch irgendwie in Betracht ziehen. Und ganz klar, auch weil wir auch Nationalebene Regierung haben und weiß ich nicht was. Und Kultur ist das auch von Wichtigkeit. Aber ich finde eigentlich auch, dass ich nicht so sage, ich bin Deutscher und ich bin stolz darauf und Deutschland ist ein super Land. So. Ich finde das überhaupt nicht schlimm. Ich finde das sogar positiv eigentlich, weil ich will ja den Gegenüber auch erstmal so einfach als Individuum betrachten. Und das war dann auch irgendwie so das Dilemma, was ich hatte, als ich die Frage beantworten sollte, weil irgendwie ich wurde dann gefragt, was so der Stereotyp von Deutschen ist. Und ich habe gesagt, so ja, irgendwie, keine Ahnung, es ist ja grundsätzlich so, dass man Deutsche als irgendwie effizient und kalt betrachtet. Und dann wurde ich gefragt, stimmt das? Und ich habe gesagt, so ja, keine Ahnung, vielleicht so im Bevölkerungsdurchschnitt tendiert die deutsche Bevölkerung mehr zu diesen Attributen als andere Länder jetzt vielleicht. Das würde ich nämlich persönlich anekdotisch auch so bestätigen.
Gibt's ja ganz klar
sehr elegant ausgedrückt an der Stelle. Ja, also einfach so durchschnittlich gesehen. Aber ich habe dann auch in diesem Interview gesagt, dass ich halt einfach primär versuche, Menschen als Individuum zu sehen und dass es mir eigentlich relativ egal ist, wo die Person erstmal herkommt. Und ich denke mir so, es ist halt einfach eine Person. Und die Person ist für mich erstmal einfach so ein weißes Blatt, so bestenfalls, keine Ahnung. Und um das jetzt mal irgendwie auszuweiten, so auf Nationalstolz. Also ich persönlich fühle mich mittlerweile schon, das wird jetzt der ein oder andere vielleicht ein bisschen cringe finden, aber ich fühle mich deutlich europäischer, als ich mich deutsch fühle in mancherlei Hinsicht. Und ich weiß nicht, ich habe auch das Gefühl, so stolz auf sein Land zu sein, was ist der Hintergrund? So, ich wurde zufällig in diesem Land geboren und dieses Land hat so seine guten Aspekte und hat so seine negativen Aspekte, aber als Bürger dieses Land finde ich es super und ich bin total stolz darauf. So, ich finde das ein bisschen, ich weiß nicht, ich finde es an sich jetzt nicht schlecht, wenn Leute stolz auf ihr Land sind. Ich finde, viel mehr sollte man vielleicht stolz auf die Kultur sein oder kann auch bestimmte Sachen an seinem Land super finden und weiß ich nicht, die Cuisine oder keine Ahnung. Aber halt irgendwie dieses, was man in Amerika halt oft hat, so irgendwie America is the greatest country on earth. I'm so proud to be American. Ich weiß nicht, das hat irgendwie so wenig Substanz für mich, weil was sagst du damit aus? Ich wurde in diesem Land geboren und wir sind irgendwie sehr reich und deswegen ist es toll hier. Ich finde es super. Ich weiß nicht, ich finde irgendwie, das hat relativ wenig inhärenten Wert. Und keine Ahnung, vielleicht bei Singapur kann ich es mal ein bisschen mehr nachvollziehen, weil Singapur ist ja auch ein Stadtstaat und ein relativ neuer Stadtstaat und die machen ja auch viel und keine Ahnung. Aber ich weiß nicht, grundsätzlich finde ich das Thema Nationalstolz irgendwie so, ist mir egal. So, ich bin relativ neutral meiner Nation gegenüber. Ich weiß nicht, ich fühle mich jetzt nicht irgendwie, als hätte ich Grund, stolz darauf zu sein, dass ich zufällig in diesem Land geboren wurde und das Land ganz cool ist, so.
Ich kann das total nachvollziehen. Ich kann auch verstehen, dass es irgendwie, natürlich ist es so zufallbasiert, aber ich glaube, mal abgesehen davon, dass du in dem Land geboren wurdest, hast du ja auch irgendwie die Werte von dem Land, von dem Umfeld übernommen. Und das kannst du natürlich auch in einem anderen Land unabhängig davon bekommen. Aber ich glaube, für mich war es nämlich actually etwas anders. Ich war ja dann, wie gesagt, in Amerika und Singapur und ich würde dir zustimmen, Amerika, die haben ein bisschen was an der Waffel, was ihr Nationalstolz angeht. Also das ist schon sehr übertrieben. Aber ich habe in der Zeit, wo ich halt im Ausland war und auch gesehen habe, so, in Amerika läuft auch nicht alles glatt. Ich sag mal, bestes Beispiel war, wir waren beim Bürgermeister, wir haben so eine Ehrenbürgerschaft bekommen. Das ist irgendwie so ein Ding in Amerika, dass man so Ehrenbürgerschaften ausgehändigt bekommt. Also die haben jetzt nicht so einen hohen Wert, Stellenwert wie vielleicht in Deutschland. Und da haben wir uns unterhalten und da meinte, ich glaube, das war irgendwie so, der Finanzchef war da. Wir haben gefragt, ja, warum ist es eigentlich so, dass das hier nicht recycelt wird? Weil ich glaube, wir Deutschen, wir sind relativ stolz darauf, auf unser Recycling-System, was ausgeklügelt ist, dass wir Glas dann in grün, braun, weiß trennen und den Müll in 7 verschiedene Formen und Kleinigkeiten packen und den Elektromüll nochmal trennen, ne? Das ist was, da sind wir sehr stolz drauf, auf dieses System. Ob das so komplex sein muss, ist dann mal dahingestellt. Aber das gibt's in Amerika gar nicht, ja? Du schmeißt da ja alles, also schmeißt wirklich alles in denselben Müll. Glas, Bio, alles, was du dir vorstellen kannst, das fühlt sich schon mal erstmal falsch an. Und dann haben wir halt mal gefragt, ja, wie ist denn das, wieso machen wir das denn eigentlich nicht? Und dann hat er gesagt, ja, das haben wir mal probiert vor 3 Jahren, aber das war überhaupt nicht wirtschaftlich, ja. Wir haben da viel mehr Geld ausgegeben, als wir eingenommen haben. Und bei dieser Antwort musste ich, weißt du, da war ich so, ich glaube, du hast das Prinzip von Recycling nicht verstanden. Es geht nicht darum, dass du kurzfristig damit Profit machst, mein Lieber, sondern es geht nun mal darum, dass du den Müll viel besser recyceln kannst. So, ja, dass du den nochmal wiederverwenden kannst und dass du weniger Müll für die Umwelt produzierst und dass du damit langfristig einen Vorteil hast. Aber egal, das war so, wo ich dachte, puh, dieses Bild, weißt du, was man von Amerika hat, Amerika the greatest, was so irgendwie immer von allen gepredigt wird, das ist gar nicht so unbedingt, wie das immer alle sagen. Ja, also es gibt auch sehr viele negative Seiten, die es da gibt. Zum Beispiel, ich war auch in New York aufgrund von Urlaub und was ich da gesehen habe, da ist sehr viel Armut auch auf den Straßen unterwegs. Ja, also diese Schere, die wir auch in Deutschland zwischen Arm und Reich merken, die ist da auch enorm und man merkt es extrem und da ist es nun nochmal viel mehr so, dass da ist halt niemand, der dann diese Menschen unterstützt. Wenn du Glück hast, gibt es da vielleicht noch eine kirchliche Organisation, die da irgendwie Hilfe anbietet. Aber in der Zeit, so gerade in Amerika, und es gab auch in Singapur ein paar Sachen, nur um mal ein Beispiel zu nennen, Überwachung, also in meinem Apartment hing eine Kamera, die quasi direkt aufs Badezimmer gerichtet war. Also ich habe dann mein Geschäft vollrichtet und die Tür schön aufgeschwungen und direkt in die Kamera geschaut. Also mir wurde jetzt nicht beim beim Toilettengang zugeschaut, aber du siehst, was ich meine. Da war ich so, das hat irgendwie bei mir tatsächlich dazu geführt, dass ich Deutschland, was ich ja auch, ich bin ein sehr großer Deutschland-Kritiker, also ich sehe auch, also ich kritisiere nun mal gerne die Missstände, die wir haben, wie zum Beispiel die Deutsche Bahn, wir haben uns ja eben drüber unterhalten, oder andere Bauprojekte, auch die politische Lage, aber in der Zeit, muss ich echt zugeben, habe ich Deutschland sehr, sehr schätzen gelernt, also mein Nationalstolz für Deutschland ist, oder einfach im Ausland, ich war einfach stolz darauf, tatsächlich in Deutschland aufgewachsen zu sein und diese Werte zu haben, dass wir ein Recycling-System haben, dass wir Menschen, also humanitäre Rechte irgendwie so weit nach oben anstellen, dass wir zwar einen Staat haben, der sehr viel irgendwie Steuern und so weiter einnimmt, aber dafür halt auch Infrastruktur aufbaut, ja, also das war in Amerika zum Beispiel auch nicht so, da muss halt jeder mit dem Auto fahren, es gab keine Bahn, es gab auch fast keine Fußgängerwege und das Fahrrad hast du erst recht nicht gesehen und da habe ich für mich tatsächlich gemerkt, so schlecht ist Deutschland doch gar nicht, wie wir das immer so sagen. Und deswegen, ich finde es, ich kann es auch sehr gut nachvollziehen, dass du sagst, ja, ich fühle mich irgendwie eher europäisch. Bei mir war es tatsächlich so, dass mein Nationalstolz irgendwie im Ausland gewachsen ist. Ich bin so weit zu sagen, ja, ich bin irgendwie schon stolz darauf, in Deutschland geboren zu sein. Auch wenn du richtig gesagt hast, dass ja total willkürlich ist, dieses Gefühl, diese Zugehörigkeit, die ja einfach nur dadurch bestimmt ist, dass ich hier geboren wurde. Aber ja, ich hoffe, man kann das so ein bisschen nachvollziehen. Wie ich zu diesem Entschluss gekommen bin, ist halt so, ich sehe, was in den anderen Ländern irgendwie anders gemacht wird, wo ich halt sage, oh, das passt irgendwie mit meinen Werten nicht zusammen. Und in der Schlussfolgerung ist es halt so, ich lege einen erhöhten Fokus auf die Werte, die halt in Deutschland vertreten werden. Und dadurch kann ich halt sagen, oh, irgendwie gefällt mir das doch ganz gut, was wir hier so in Deutschland machen, ja, auch wenn nicht alles richtig läuft. Ja,
verstehe ich total gut. Wolltest du was sagen?
Ja, eine Sache noch, und um vielleicht auch so die Mythen zu lüften, ich glaube, das hast du, also hast es mir eben auf jeden Fall vorher erzählt, ich weiß nicht, ob wir es jetzt im Podcast schon angesprochen haben, aber alle sagen ja immer, die Infrastruktur, die Bahnsysteme in, sagen wir, Singapur, sagen wir, Niederlanden sind besser als in Deutschland. Das ist richtig, aber ich habe für einen Monat, sagen wir mal, zur Arbeit fahren, hin und zurück, habe ich über 100 Euro ausgegeben, nur um diesen Service zu nutzen. Ja. Ja. Und ich glaube, du hast es eben gesagt, ich glaube, in Rotterdam ist es nicht anders, wenn du also den öffentlichen Verkehr nutzt. Du zahlst auch deutlich mehr dafür als in Deutschland, ja. Vielleicht ist der Service besser und vielleicht sagen auch einige, ich bin bereit, etwas mehr zu zahlen, wenn dafür meine Bahn pünktlich ist. Aber das muss man mal sagen, unsere Bahn ist wirklich erschwinglich im Vergleich dazu mit diesen Monatskarten und den Arbeitstarifen und was wir alles haben.
Ja, also ich gehe vielleicht erstmal kurz darauf ein, was du jetzt am Ende gesagt hast, und dann will ich nochmal auf das Nationalstolz-Thema kurz zurückkommen. Aber ja, also was die Preise angeht, vor allem halt, also muss man ja auch sagen, deutsche U-Bahnen zum Beispiel, die haben ja auch überhaupt nicht die Probleme, die jetzt die Deutsche Bahn zum Beispiel hat. Deutsche U-Bahnen, die kommen ja alle pünktlich und so, das funktioniert ja alles super. Und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, je nach Stadt, gut, kaufst du dir ein Ticket, kannst du relativ günstig dir ein Monats- oder ein Jahresticket kaufen und damit auch erstmal fahren. Sowas gibt's hier nicht. Du kannst dir kein Monatsticket kaufen. Also gut, du kannst dir vielleicht irgendwie von der Firma, die ganze Public Transportation Sache hier macht, kannst du dir so ein Ticket kaufen für 3.300 Euro und dann damit irgendwie, ne, aber das ist natürlich auch keine Option.
Bahncard 100.
Ja, quasi das Äquivalent davon. Und du blätterst schon ordentlich hier, und da muss ich sagen, das ist in Deutschland halt auch wirklich, ich hatte halt, als ich in Osnabrück studiert habe, ich habe mir keine Gedanken darüber gemacht, wie ich von A nach B komme, weil das hat mich nichts gekostet. Ich hatte mein Campuscard, ich bin damit bis nach Hannover gekommen, ich bin damit aus Osnabrück hin und her gekommen, und dafür musste ich nichts blechen. Und jetzt hier 5,40 Euro am Tag für hin und her Uni, das geht schon in die 150 dann im Monat, und da muss man schon sagen, herrje, das tut weh. Aber gut, ich hab jetzt auch ein Fahrrad, und obwohl ich, also ich sage, meine Uni ist westlich von Rotterdam, fast schon wieder raus aus Rotterdam, und ich bin östlich, Nee, andersrum. Die Uni ist östlich von Rotterdam, ich bin westlich von Rotterdam. Und wir sind quasi genau auf den anderen Seiten der Stadt. Das heißt, ich bin halt 10 Kilometer Fahrradweg, die ich fahre. Und ganz ehrlich, ich muss einmal durch Rotterdam durch, ich muss keine Straßen überqueren, ich fahre auf meinem Fahrradweg, alles ist flach, die Welt ist in Ordnung. Es ist mein Lieblingsteil meines Arbeitstages, sag ich mal, meine Commute einfach da mit dem Fahrrad einfach so geradeaus, musst über nichts Gedanken machen und radelst einfach durch die Weltgeschichte und das durch die zweitgrößte Stadt der Niederlande, ohne dass du jemals mit einem Auto irgendwie in problematische Situationen kommst oder dass du auf einem Drittelmeter auf einer Hauptstraße irgendwie neben parkenden Autos und fahrenden Autos durchnavigieren
musst. Und dann kommt der LKW noch vorbei, der irgendwie sich durch die Stadt durchkämpft und dich nicht sieht.
Ja, sowas hast du halt hier nicht. Also das sind schon Sachen, wo die Niederlande halt, wo die schon relativ weit sind, damit Autos aus Städten fernzuhalten und Städte generell fußgängerfreundlicher zu machen. Und das sind ja auch alles Sachen, die wurden über die letzten Jahrzehnte hier extrem gemacht. Zum Beispiel der Amsterdam-Bahnhof, da war ja mal eine riesige Straße mit Busverkehr und so vor. Das ist ja jetzt alles platt gemacht worden. Das ist nur Fußgängerbereich mit Tram. Und die Busstation wurde hinter den Bahnhof auf eine Brücke verlegt, sodass sich das alles voneinander trennt. Das sind schon Sachen, die funktionieren hier sehr gut. Aber wie gesagt, auf der anderen Seite ist es halt alles schon sehr teuer. Und das ist in Deutschland halt besser. So, jetzt wollte ich nochmal zurückkommen. Nationalstolz. Ich verstehe total, was du meinst.
Viel gelabert.
Ja, sorry.
Interessiert es mich, deine Meinung zu hören, ne? Oder deinen Punkt
dazu. Ja, ich habe ja auch gegen Anfang schon gesagt, jetzt wo ich unter vielen internationalen Menschen bin, fühle ich mich deutlich deutscher. Was vielleicht ein bisschen paradox damit klingt, dass ich im nächsten Atemzug gesagt habe, ich fühle mich europäischer als Deutscher. Aber ist beides gleichzeitig wahr, glaubt mir.
Per se auch nicht aus, weil Deutschland ist ja ein Teil der EU, also
Europas. Ja. Ich würde auch ganz klar sagen, ich bin ja ganz bei dir, dass je mehr ich nicht in Deutschland bin, desto mehr lerne ich Sachen zu schätzen, die in Deutschland in bestimmter Art und Weise gehandhabt werden. Und es gibt viele Sachen, die ich auch vermisse an Deutschland und die ich an Deutschland besser finde als jetzt an der Niederlande oder was ich nicht, anderen Ländern. Aber ich verbinde das halt nicht mit einem Gefühl von Stolz. Das ist vielleicht der Unterschied. Ich sehe das objektiv als, oh ja, das ist eine Sache, die finde ich in Deutschland super und das vermisse ich an Deutschland und das finde ich positiv an Deutschland und es gibt bestimmte Werte und Sachen, die ich auch gut finde an Deutschland. Aber dieses Gefühl von Stolz spielt bei mir da nicht mit, weil ich habe das Gefühl, dass es immer noch, es ist halt einfach irgendein Land, in das ich reingeboren bin und daran finde ich Sachen gut. Aber irgendwie, ich weiß nicht, Stolz ist für mich irgendwie so ein Gefühl, das kommt auf, wenn man irgendwas geschafft hat oder wenn man Teil von irgendwas ist, was großartig ist. Und klar, man kann irgendwie sagen, du bist Teil dieses Landes als deutscher Nationalbürger, aber ich weiß nicht, Stolz ist da irgendwie einfach nicht das Gefühl, was in mir aufkommt. Das ist halt, ich bin da, glaube ich, relativ rational. Ich sage einfach so, das ist gut an Deutschland, das ist schlecht an Deutschland und Punkt.
Okay, ja, ich kann das verstehen. Ja, Stolz ist ja, wird ja noch in anderen Bereichen viel genutzt, durch so Leistungserreichung. Vielleicht ist dann Stolz tatsächlich der falsche Begriff. Sagen wir, ich bin einfach auch froh, also ich bin einfach froh darüber, Deutscher zu sein.
Ja, ne? ich bin auf jeden Fall dankbar, dass ich in Deutschland aufgewachsen bin. Ich bin dankbar, dass ich in so einem weit entwickelten Land mit guter Bildung und guter Infrastruktur in größten Teilen, wo ich mir keine Sorgen über Sicherheit machen muss, wo ich mich primär darauf konzentrieren konnte, mich zu der Person zu entwickeln, die ich werden möchte. So, das sind ja große Privilegien, die ich dem zu verdanken habe, was Deutschland ist. So, da, also ich bin sehr dankbar, dass ich dort aufgewachsen bin. Aber halt irgendwie nicht stolz.
Ich finde es per se halt sehr, für mich ist es sehr, wie soll ich sagen, das ist eine interessante Entwicklung, weil es für mich eigentlich, ich hatte nichts mehr vor, als aus Deutschland rauszukommen. Hm. Ja, so die letzten, also gerade so in der Schulzeit und so weiter und vielleicht auch noch das Jahr entweder danach, wo ich studiert habe, habe ich gesagt, ich will hier raus, ich will die Welt, ich will am liebsten auch woanders arbeiten. Und das ist ja das irgendwie, das ist halt das Witzige jetzt, wo ich halt im Ausland war und so viele Länder gesehen habe. Ich kann mir durchaus vorstellen, vielleicht in Singapur ein paar Jahre zu arbeiten, weil man muss schon sagen, die machen ja auch Sachen richtig und auch besser als Deutschland in gewissen Bereichen. Sagen wir, die Sauberkeit, also es ist super sauber einfach in dieser Stadt. Natürlich, da man kann da auch wieder hingehen und sagen, ja, auf welchen Kosten, ne? Überwachung hier, richtig hohe Strafen und so weiter, Freiheitseinschränkungen. Aber sagen wir mal, es ist tatsächlich einfach so, dass es einfach sehr sauber ist, was ich wirklich schön finde, und du musst dir einfach keine Gedanken machen, du bist ein bisschen sorglos, die Bahn fährt einfach immer, irgendwie kommst du schon nach Hause und du kannst auch nachts allein durch die Straßen laufen, weil du einfach weißt, es greift dich da irgendwie niemand an. Das war gerade in Amerika ganz anders, ne, Riesenkontrast. Waffen legal, du denkst dir so, oh mein Gott, wenn ich hier langlaufe, was passiert hier? Bei all dem muss ich, wenn ich jetzt so ehrlich drüber nachdenke, mir immer eingestehen, so, Deutschland ist einfach toll, was macht einfach viele Sachen richtig, die ich in meinem Wertekatalog mit drin habe, die ich im Ausland einfach so nicht gesehen habe, und ich fühlte mich dann immer irgendwie auch, also ich habe mich immer gefreut, wieder nach Deutschland zurückzukommen, nachdem ich dann im Ausland war, und das habe ich einfach so nicht erwartet, ja, also ich habe da ja auch, um das gleich mal zu klarzustellen, ich war quasi 3 Monate in Amerika und habe da studiert, also auch mit den Leuten, ich war auch in der Kultur drin, und in Singapur habe ich gearbeitet, also ich habe auch die Leute da kennengelernt, und ich fand die Leute auch alle toll und cool und so weiter und super, aber irgendwo fand ich es halt immer interessant zu sehen, wie die Leute so Deutschland gesehen haben und wie die Leute auch mich wahrgenommen haben und was die Leute mir dann am Ende gesagt haben, wo ich das Gefühl hatte, das ist nicht ein Attribut, was nur ich besitze, sondern was auch viele Deutsche besitzen. Also sagen wir zum Beispiel, was in der Arbeitswelt stark auffällt, wenn du im asiatischen Bereich unterwegs bist, die Leute arbeiten sehr lange und sehr viel. Ja, und wir als deutsche Studenten, die da waren, haben das natürlich so gehandhabt wie in Deutschland, also 8 Stunden mehr nicht, und wenn nicht sogar teilweise weniger, wenn es halt nicht gepasst hat, oder halt, wir haben die Freizeit halt auch sehr wertgeschätzt, und am Ende wurde halt von unseren Chefs quasi kommuniziert, dass das sehr positiv aufgefallen ist, dass wir sehr viel Arbeit geschafft haben in deutlich weniger Zeit, ja, und das ist ja was, wo ich sagen würde, klar, das habe ich irgendwie als Individuum erreicht, aber das ist schon etwas, was in der westlichen Arbeitskultur oder gerade in der deutschen, also vor allem in der deutschen Arbeitswelt, etwas ist, was die meisten Deutschen so leben würden. Ja? Ich glaube, viele Deutsche finden, oder es ist ja auch in unserem Recht verankert, und daher kommt es bei mir, dass ich halt sage, okay, das ist etwas, wo ich jetzt nicht alleine stolz drauf bin, sondern sogar sagen würde, da kann man als Gesamtdeutschland irgendwie stolz drauf sein. Kannst du das, also, wenn du das so, wenn ich das so ein bisschen erklärt habe jetzt, daher kommt es bei mir, ja, also es ist so dieses, ich habe das Gefühl, das sind nicht nur Sachen, die ich jetzt persönlich so irgendwie lebe und mein Wertebild habe, sondern was ein Großteil der Deutschen auch so sieht, ja, und deswegen kann ich das so ein Stück weit halt auch übertragen.
Ja, ja, also ich glaube, wir kommen nicht 100% auf einen Nenner, was das angeht, aber das ist ja auch nicht unbedingt ein Problem. Vielleicht ist es auch eine persönliche Sache von mir, dass ich irgendwie das Empfinden von Stolz irgendwie oft unangebracht finde, was aber auch ein persönliches Problem von mir sein kann, weil
ich möchte dich jetzt nicht unterbrechen, aber was ja meine ursprüngliche Einleitung in das Thema war, dass wir Deutschen nicht stolz fühlen können auf unser Land. Und ich wollte gerne einfach jetzt hiermit mal so ein bisschen ich weiß jetzt nicht, ob es kontrovers ist, aber einfach mal was anderes zeigen und halt erläutern für mich so, dass ich über die Zeit, die ich halt im Ausland war und auch gesehen habe, wie andere Kulturen sich stolz fühlen und so weiter, gemerkt habe, dass es gar nicht verkehrt ist in manchen Bereichen, sich irgendwie, es muss nicht das Wort stolz sein, aber sich irgendwie sehr stark mit Deutschland zu identifizieren und sich irgendwie glücklich zu schätzen und froh zu sein, ja, Deutschland ist schon was Cooles so, ja, und ich sag mal, man kann ja auch jetzt noch irgendwie psychologisch darauf eingehen und sich fragen, warum ist das denn so, dass wir in Deutschland nicht stolz auf uns sind, ist das nicht vielleicht auch was uns irgendwie weitergebracht hat in der Welt so?
Ja, gut. Ja, gut, warum Deutschland nicht stolz auf sich ist, ist, glaube ich, auf eine bestimmte Sache relativ eindeutig zurückzuführen. Aber ja, vielleicht auch nicht, aber denke ich mal, ist jetzt so im Allgemeinwissen wird das so gehandhabt. Ja, ich bin völlig bei dir, was Dankbarkeit angeht und dass man Deutschland auch ein großartiges Land finden kann in vielerlei Hinsicht, bin ich voll bei dir. Es ist nur ein Problem, was ich persönlich mit dem Wort Stolz habe irgendwie, weil irgendwie, man ist ja auf Sachen stolz, die einem einfach irgendwie so, weiß ich nicht, zufällig zugeordnet wurden. Und das ist einfach irgendwie so, das passt bei mir nicht mit dem Begriff des Stolzes zusammen, weil irgendwie stolz sein ist ja irgendwie was man erreicht hat, oder
Eigenleistung,
weiß ich
ja.
nicht. Ja, genau. Das ist vielleicht genau das Problem, was ich damit habe. Und aber ja, ich bin völlig bei dir, wenn man sagt, dass Deutschland viele positive Aspekte hat. Und ich bin auch völlig bei dir in der Einschätzung, dass irgendwie. Für mich war es ja auch schon ewig ein Traum, ins Ausland zu gehen, auch für längere Zeit, auch ewig mit dem Gedanken gespielt, dann da vielleicht langfristig zu leben und ähnliches. Und das ist auch alles total super, dass ich es jetzt machen kann und ich lerne unglaublich viel. Aber je mehr ich weg bin, desto mehr entwickelt sich in mir auch das Gefühl, langfristig fühlt sich Deutschland einfach mehr nach Heimat an als alles andere. Das kann sich natürlich noch ändern und ich will auch nicht behaupten, dass das für immer so ist, aber wenn ich jetzt an meinem aktuellen Punkt drüber nachdenke, wo ich irgendwann mal meinen Lebensabend, meine letzten 30, 40, 50 Jahre verbringen möchte, dann ist das irgendwo in Deutschland auf dem Land, da wo ich herkam, da so wie ich aufgewachsen bin, ganz konservativ, klassisch mit einer Familie irgendwo ein Haus. So, das ist da ändert sich auch irgendwie nicht so viel dran. Klar, kann es immer sein, dass ich dann irgendwann mal, ich würde ja zum Beispiel mein Master total gerne in Skandinavien machen, dass ich mich dann da rein verliebe oder so, wenn ich erstmal lang genug da bin. Aber es sind so viele Sachen, und was mich auch echt überrascht, ist, dass die Sprache auch so ein großer Aspekt davon ist, weil ich habe per se jetzt mit dem Englisch kein Problem. Obwohl, ich würde mal sagen, mein Englisch ist so ein bisschen wie ich. Braucht morgens immer sehr lange, um aus dem Bett zu kommen und wird erst unter Alkoholeinfluss so richtig in Fahrt. Aber ich merke schon, dass irgendwie, egal wie flüssig mein Englisch ist, es ist nicht mein Deutsch. Es ist nicht, also ich habe auf Deutsch nochmal irgendwie so ein Funken mehr Persönlichkeit und individuelle Art und Weise zu sprechen und ich muss mir weniger Gedanken machen und ich kann Sachen deutlich genauer so rüberbringen, wie ich sie rüberbringen möchte, als im Englischen. Auch wenn ich mit meinem Englisch eigentlich gar keine Probleme habe, aber es ist trotzdem immer mal erleichternd, einfach so auf Deutsch die Seele sich raussprechen zu können. Und das sind alles so irgendwie so kleine Aspekte, die dazu führen, dass ich denke, so gerne einige Jahre im Ausland und dies und das, aber irgendwie langfristig, glaube ich, meine Reise führt dann auch wieder nach Deutschland. Und ich habe das jetzt auch gemerkt, die Tage, als ich für ein Wochenende oder eher gesagt für einen Tag des Wochenendes einmal kurz in der Heimat war. Und da habe ich dann in Osnabrück eine ehemalige Mitbewohnerin von mir besucht, die arbeitet da in so einem Kaffeehaus. Und dann saß ich da so 2, 3 Stunden bei ihrem Kaffeehaus und es lief irgendwie im Hintergrund so alte Leute Musik in diesem Kaffeeladen. Und wir waren da alleine, weil sie den alleine da Theke gemacht hat und der Laden war dann irgendwann zu. Und ich weiß nicht, es hat sich einfach irgendwie, es war einfach so heimatlich und irgendwie Osnabrück war auf einmal auch so viel schöner, als ich es in Erinnerung hatte und irgendwie so viel friedlicher und süßer. Und ich dachte, ach herrje, ist doch eigentlich alles ganz schön hier. Ich weiß gar nicht, warum ich so viele negative Gefühle dagegen hatte. Und deswegen, ich verstehe schon sehr irgendwie, dass das so dieses Gefühl von Deutschland ist schön und irgendwie möchte man auch wieder hin zurück. Das wächst in mir auch, je mehr ich halt nicht da bin.
Ja, und dann ist es vielleicht doch verkraftbar, dass wir mit Stuttgart 21 und Berlin-Brandenburg das ein oder andere Projekt haben, was vielleicht ein bisschen länger braucht als gedacht.
Ja, und also ich weiß auch nicht. Und irgendwie auf einmal so Sachen, die ich persönlich eigentlich auch nicht als positiv einschätzen würde. Aber zum Beispiel hier in der Niederlande wurde das wird jetzt ein Beispiel sein, da wirst du böse sein auf mich, aber hier wurde das Rauchen an Bahnhöfen komplett verboten. Was eigentlich total positiv ist. Und für alle Leute, die nicht rauchen und so, ist das eine total klasse Sache, dass die nicht aus dem Zug steigen und da stehen 100 Leute, die erstmal sich eine Kippe
Ja.
reinziehen. Ist eigentlich total positiv. Aber ich weiß nicht, irgendwie, wenn ich in Deutschland aus einem Bahnhof aussteige und es kommt der Geruch von Rauch mir entgegen, fühlt sich das heimatlich an. Es ist total abstrus. Mich stört es persönlich überhaupt nicht, dass man nicht am Bahnhof rauchen kann. Aber es ist irgendwie, dann, es fühlt sich heimatlich an, dass wenn man in Deutschland aussteigt
Halleluja.
Und es nach Rauch riecht. Das sind so kleine Sachen, die sind überhaupt nicht positiv. Genauso wie ich,
die wenn kann ich man auch nur als Raucher empfinden, glaube ich.
Weiß ich nicht mal. Also es ist auch bei anderen Sachen so. Wenn ich irgendwo an so einem Bahnhof in Deutschland aussteige, wo einfach mitten im Nirgendwo und es ist einfach so ein totaler Ranzbahnhof. Es ist irgendwie, alles ist voller Graffiti, es stinkt nach Pisse. So, sowas gäbe es in den Niederlanden nicht. Und ich denke so, ach, ich bin zu Hause, schön. Ich weiß nicht.
Ah ja. Ach Gott, ich glaube, Singapur wäre kein Land für dich an der Stelle.
Nee, habe ich auch gemerkt, als ich da war.
Absolut nicht angesehen und so, ne? Aber.
Ja, die haben ja irgendwie so Vierecke, wo man sich dann reinstellen muss auf der Straße und so, keine Ahnung. Aber ja. Ja, Singapur war ich auch, also ich dachte eigentlich, ich wäre ein riesiger Singapur-Fan, aber als ich dann da war, weiß nicht, ich fand es irgendwie ein bisschen, es hat sich so künstlich angefühlt für mich. Aber ja.
Ja, das ist es auch. Ich meine, statt in 50 Jahren hochzuziehen, da ist
ja, klar.
Wenig Kultur hinter.
Ja,
das musst du halt irgendwie anders schaffen. Aber ja.
So ist es.
Ich find's halt wirklich einfach witzig, weil ich glaube, wir haben uns ja damals in der Schule auch viel einfach darüber unterhalten und haben halt beide dieses Verlangen in uns drin gehabt, weg zu wollen, ne? Raus aus diesem Dorf, wo wir aufgewachsen sind, die Welt sehen. Und jetzt, wo wir es gemacht haben, sind wir beide irgendwie doch ganz froh, dieses Dorf in unserem Leben zu haben und da immer wieder hin zurückgehen zu können.
Ja, ja, und das heißt ja auch für mich überhaupt nicht, dass ich es bereue, dass ich hier bin, ganz im Gegenteil. Ich freue mich total, dass ich hier bin und möchte das auch hier alles zu Ende machen und ich finde die Stadt auch super. Aber es ist halt einfach eine Lektion, die dann dazugehört, zu merken, so hey, das, was ich hatte, habe ich vielleicht nicht genug wertgeschätzt. Das geht über alles. Das geht über die Freundesgruppen, die man hat, die man vielleicht nicht genug wertgeschätzt hat, über das Land, über viele Eigenheiten. Für mich auch zum Beispiel unsere Schulzeit. Habe ich überhaupt nicht genug wertgeschätzt. Ja, und jetzt, du warst jetzt zum Beispiel nicht beim 100-jährigen Jubiläum, glaube ich. Ich war schon da. Nee. Ich hatte den Abend meines Lebens, wirklich. Ich habe mich mit den ganzen Lehrkräften super unterhalten, die ganzen Leute wieder zu sehen. Ich dachte, ach, es ist einfach super, dass das meine Schule war und dass ich hier meine Schulzeit verbringen durfte. Und ich finde die alle total toll. Auch irgendwie so Sachen, die man halt erst merkt, wenn es zu spät ist. So muss ich an dieses viel zu viel gespielte Passenger-Lied. Let it go. You only miss the sun when it starts to snow. Irgendwie, das ist für mich irgendwie so, ja, man lernt halt Sachen wertzuschätzen, die man vorher ein bisschen for granted genommen hat. Und das, ich weiß nicht, ich finde, das ist eine positive Entwicklung für mich. Und mir fällt deutlich mehr auf, wofür ich dankbar sein sollte und dass ich bestimmte Sachen wertschätzen sollte von Leuten in meinem Leben über die Chancen, die ich überhaupt habe, in meiner Position die Sachen zu machen. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Ich hatte natürlich auch Glück, so in der Art und Weise, wie ich aufgewachsen bin. Und das sind so Sachen, die vergisst man leicht, wenn es normal ist, aber wenn man dann auf einmal in einer Situation ist, wo man merkt, es ist gar nicht so normal, dann lernt man auf einmal, wie viel das wert ist, finde ich.
Und ich finde, das sind wirklich schöne Gedanken und schöne Worte für das Ende dieser Episode, denn wir sind schon wieder bei einer Stunde.
Ja, und das Bescheuerte ist, wir haben halt nicht mal über die Basics geredet, über das, was wir gemacht haben. Wir sind einfach in völlig ahnungslose deutsche Wirtschaftsausführungen reingefallen. Aber es war eine natürliche Konversation, von daher, ich mir hat es sehr viel Spaß gemacht.
Mir auch. Ich hoffe, wir kriegen es in den nächsten Wochen und Monaten nochmal hin. Würde mich auf jeden Fall freuen.
Haben wir noch genug zu erzählen, auf jeden Fall.
Auf jeden Fall, also wir sind nicht so weit gekommen.
Nee, vielleicht müssen wir irgendwann mal so eine 10-Stunden-Episode machen oder so.
Nee, boah, scheiße live.
Sollten sein. Oh Gott, nee, ich glaube, das könnte ganz schief gehen, ganz schief.
Ja, natürlich.
Aber ja, ich weiß auch nicht. Es hat mich sehr gefreut, das zu machen. Ich weiß nicht, was du machst ja sicherlich auch zwischendurch so Gedanken darüber, so, warum haben wir diesen Podcast überhaupt gemacht? Warum machen wir den Podcast? Ich habe da auch ein bisschen drüber nachgedacht jetzt die letzten Tage, wo wir uns geeinigt haben, nochmal eine Folge zu machen, weil ich gemerkt habe, ich habe halt Lust drauf irgendwie. Und gleichzeitig ist ja irgendwie allseits bekannt, dass die Welt vieles braucht, aber nicht noch mehr Podcasts.
ja, sehr wahr.
Ist mir einfach aufgefallen, so, das kann man über so viele Sachen sagen. Braucht die Welt noch mehr Musiker? Weiß ich nicht unbedingt, aber würdest du deinem besten Freund sagen, hör auf, Musik zu machen. Es gibt so viele Musiker, wir brauchen keine mehr. So, es macht, wenn es Spaß macht, so soll man es machen. Und das muss ja auch gar kein tieferes Ziel so verfolgen. Und deswegen, ich weiß nicht, ich freue mich einfach, dass wir das machen können. Mir persönlich macht es sehr Spaß. Und deswegen, ich würde gerne.
Jeder von unseren Zuhörern, der denkt, dass ich den Podcast für sie aufnehme, oder ihn, der hat sich großartig geirrt. So viel haben wir nämlich gar nicht, dass sich das lohnen würde. Nein, also ich persönlich freue mich einfach immer, mit dir zu reden und Gedanken auszutauschen. Und wenn sich jemand anders noch daran erfreut, dann ist es immer, ist ein Plus.
Ja, mir macht es auch einfach Spaß, sich dann einen Titel zu überlegen dafür, das so ein bisschen zusammenzuschneiden. Und dann vielleicht auch in ein paar Jahren nochmal drauf zurückzugucken und zu denken, so war das also.
Genau das ist es, ja. Das habe ich in Singapur nämlich gemacht. Deswegen habe ich dich überhaupt angeschrieben und gesagt, lass uns doch nochmal einen Podcast aufnehmen. Denn ja. Das sind richtig coole Erinnerungen. Ja. Genau.
Jetzt haben wir. Packen wir es. So, wir haben uns gegen Anfang nochmal in Erinnerung gerufen, was unsere Abschlussworte waren. Ich glaube, die hätten theoretisch Überholungsbedarf, aber gleichzeitig haben sie auch einen Nostalgiefaktor. Deswegen, would you do the honors?
Bis zum nächsten Mal bei Scheiße. Punkt.
Ihr werdet alle eines Tages sterben. Und ciao. Das ging so schnell rum, scheiße.
Ey. Ja, es war unfassbar.
Gar nichts geschafft.